Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen uns heute stellen unter ein Wort aus dem Matthäusevangelium, und zwar Matthäus Kapitel 2. Und ich lese ab Vers 11. Es geht uns heute vor allem um Vers 15, aber um des Zusammenhangs willen lese ich ab Vers 11. Matthäus Kapitel 2. Und sie, also die Weisen aus dem Osten, sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Und da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und sie brachten ihm da Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da sie im Traum angewiesen wurden, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, da zogen sie auf einem anderen Weg zurück in ihr Land. Als sie aber weggezogen waren, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn dem Josef im Traum und spricht: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kind suchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm das Kind und seine Mutter bei Nacht mit sich und entfloh nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, in den ersten Versen des eben gelesenen Abschnittes berichtet uns der Evangelist Matthäus, dass die Weisen aus dem Osten unseren Herrn und Heiland in Bethlehem anbeteten. Sie fielen nieder, als sie dieses Kind sahen, und sie brachten ihm Geschenke dar. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Es waren Geschenke, durch die eines zum Ausdruck gebracht wurde: Dieses Kind, das dort in Bethlehem geboren worden ist, das ist kein normales Kind. Sondern hier ist der geboren, der Gott von Ewigkeit her ist und den Gott von Ewigkeit her mit dem Auftrag betraut hatte, um als König, als Priester und als Prophet sein Amt auszuüben und es zu vollbringen. Ich erinnere daran, an die Symbolik dieser drei Gaben, die Weisen aus dem Osten hier darbrachten. Wir hatten darüber an einem früheren Sonntag gesprochen. Aber so viel ist deutlich: Hier ist der geboren, der endlich den Auftrag Gottes erfüllen wird. Hier ist der geboren, der einst in der Ewigkeit, bevor er hineinkam in diesen Kosmos, zu dem Vater sagte: Du Vater, Speisopfer und Schlachtopfer hast du nie gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Und nachdem die Weisen aus dem Osten diese Gaben diesem kleinen Baby dargebracht hatten, da zogen sie weg, und es heißt hier ausdrücklich, sie zogen weg auf einem anderen Weg aufgrund einer göttlichen Weisung. Und wir wissen nicht genau wann, aber etwas später erscheint dann dem Josef ein Engel des Herrn im Traum. Nun, das war hier nicht das erste Mal, dass ein Engel dem Josef im Traum erschienen war. Wir lasen von einer Erscheinung des Engels des Herrn bereits vorher. Nicht wahr? Josef hatte vernommen, Maria ist schwanger. Und da fasst er den Plan, sie möglichst still und heimlich zu entlassen. In dieser Situation lesen wir in Matthäus 1, Vers 20, indem Josef solches bei sich selbst überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Ein Engel des Herrn erschien hier dem Josef im Traum. Auch die Weisen aus dem Osten erhielten die Anweisung, nicht zu Herodes zurückzukehren, durch einen Traum, wie es in Vers 12, Matthäus 2, Vers 12 heißt. Natürlich waren das nicht solche Träume, wie wir sie haben, wenn wir etwa in der Nacht, wenn wir schlafen, Dinge verarbeiten, die wir tagsüber erleben. Vielmehr waren das prophetische Träume. Und tatsächlich steht hier auch im Griechischen ein ganz besonderes Wort für Traum. Das war die Weise, wie Gott offensichtlich den Heiden, also den Nichtjuden, auch Dinge offenbarte. Hier in unserem Fall einmal den Weisen aus dem Osten, aber das waren nicht die einzigen Nichtjuden, denen Gott sich so offenbarte. Denken wir etwa an die Frau des Pilatus, die während des Prozesses gegen Jesus sich an ihren Mann Pontius Pilatus wandte. Wir lesen darüber in Matthäus 27, Vers 19, und dann wird Folgendes uns dort berichtet. Als Pilatus aber auf dem Richterstuhl saß, da sandte seine Frau zu ihm, und sie ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Ganz offensichtlich sprach Gott zu jener Zeit, das war ja noch nicht die Zeit des Neuen Bundes, im Traum. Und zwar nicht nur zu Heiden, sondern, wie wir hier an dieser Stelle lesen, in Matthäus 2, auch zu seinem Volk bzw. zu Menschen aus seinem Volk. Hier erscheint also ein Engel dem Josef im Traum und dieser Engel gibt dem Josef ganz deutlich die Anweisung, geh nach Ägypten. Und die Anweisung, sich nach Ägypten abzusetzen, die begründet der Engel damit, dass Herodes versuchen wird, das Kind umzubringen. Und ganz zweifellos bedeutet ja dieser Auftrag eine große Strapaze für die Familie. Vergessen wir nicht, die schwangere Maria hatte den Weg von Nazareth nach Bethlehem hinter sich, war nun in Bethlehem, hatte das Kind geboren und nun sollte es weitergehen hin nach Ägypten. Eine riesengroße Strapaze, sicher für das Kind, aber sicher auch für die Mutter. Und ganz zweifellos zeigt sich auch in diesem Geschehen, wie der Teufel von Anfang an des irdischen Lebens des Sohnes Gottes den Versuch startete, Jesus auszuschalten, ihn zu beseitigen, ihm gewissermaßen den Kopf zu zertreten. Aber dieses sollte ihm dank des Eingreifens Gottes nicht gelingen. Aber diese beiden Aspekte, diese große Strapaze für diese Familie, und auch, wie der Teufel es hier versuchte und wie er es dann immer wieder im Leben unseres Herrn versuchte, den Herrn auszuschalten, das wollen wir heute Morgen nicht verfolgen, diese beiden Linien. Vielmehr wollen wir heute darauf achten, wie dieses Ereignis der Flucht nach Ägypten und vor allem dann auch die Rückkehr aus Ägypten aus dem Alten Testament beleuchtet wird. Also wir wollen vor allen Dingen heute achten auf Vers 15. Und er, Josef, blieb dort in Ägypten bis zum Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Dieses Wort, wir haben es vorhin gelesen, es stammt aus dem Propheten Hosea. Worum geht es da? Und zunächst etwas zum Propheten Hosea, damit wir etwas den Hintergrund verstehen. Der Prophet Hosea erlebte im 8. Jahrhundert vor Christi Geburt. Also noch etwas früher als die anderen beiden Propheten, deren Erfüllungszitate wir ebenfalls bereits im Matthäus-Evangelium gelesen hatten und darüber auch nachgedacht haben. Das war zum einen der Prophet Jesaja, der verheißen hatte, eine Jungfrau wird schwanger, sie wird einen Sohn gebären und du wirst ihn Immanuel heißen, ein Wort aus Jesaja 7. Und daneben ein Wort aus dem Propheten Micha, ein Wort, was die Schriftgelehrten zitierten, interessanterweise, nämlich das Wort, du Bethlehem Ephrata. Du bist nicht zu klein unter den Tausenden, denn aus dir wird mir der hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, ja von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Nun also heute Morgen zu diesem Zitat aus dem Propheten Hosea. Aber es gibt noch einen Unterschied zu den Propheten Jesaja und Micha. Hosea lebte nicht nur früher als Jesaja und Micha, sondern dieser Hosea erwirkte auch im Nordreich. Im Unterschied zu Jesaja und Micha, die beide im Südreich wirkten. Hosea erwirkte im Nordreich, also im Zehnstämmereich. Und diese zehn Stämme sind dann nur wenige Jahre nach dem Auftreten und nach dem Wirken des Propheten Hosea in die assyrische Gefangenschaft deportiert, verschleppt worden, also nach Mesopotamien. Und der Dienst des Propheten Hosea, er besteht darin, das Volk zur Umkehr, zur Buße noch einmal aufzurufen. Nicht wahr? Das ist das Thema des ganzen Buches Hosea. Und wie offenbart sich Gott in diesem Buch Hosea? Nun, er offenbart sich hier gleichsam wie ein Betrogener, wie ein übers Ohr gehauener Ehemann, wie ein Liebhaber, der immer wieder von seiner Frau hintergangen wird. Aber auch wie ein Ehemann, der angesichts der Untreue seiner ehebrecherischen Frau nicht aufhört, um sie zu werben, um sie zu locken. Das wird uns gleich am Anfang des Buches Hosea so plastisch, aber auch so unheimlich hart vor Augen geführt. Da gibt Gott gleich am Anfang seinem Propheten, seinem Knecht Hosea den Auftrag, den furchtbaren Auftrag, eine Prostituierte zu heiraten. Sich eine Hure zu nehmen und mit dieser Frau dann auch Kinder zu zeugen. Wir lesen davon im ersten Kapitel des Propheten Hosea und dann noch einmal in Kapitel 3. Und mit Hilfe dieses Auftrages, den der Prophet Hosea dann auch noch ausführt, führt Gott seinem Volk vor Augen, was dieses Volk eigentlich seinem Ehemann angetan hat. Wie weit es von seinem Gott abgeirrt ist. Menschlich gesprochen könnte man fast sagen, es ist der letzte Versuch, diesem Volk zu zeigen, wie weit es abgeirrt ist, wie weit es weggedriftet ist von Gott. Es hatte sich schon längst den kanaanitischen Götzen, den Baalsgötzen, den Astarte-Götzen hingegeben, sich mit ihnen eingelassen, eben sich der Umwelt angepasst. Die Umwelt, sie war doch so verlockend. Aber nicht nur dieses Zeichen der Heirat des Hosea mit einer Hure macht Gott seinem Volk deutlich, wie weit dieses Volk eben von Gott abgefallen ist, sondern auch durch die Verkündigung. Diese Verkündigung hat vielfach die Form, eben wie, ja, wie so ein betrogener Ehemann, ich darf es mal menschlich sagen, vor seiner ehebrecherischen Frau einen Tanz aufführt. Er weiß nicht mehr, wie kann ich sie eigentlich noch erreichen? Wie erreiche ich noch ihr Herz? Einerseits droht Gott seinem Volk, muss diesem Volk verkündigen, wenn es nicht umkehren wird, nun dann kommt es zur Trennung, dann kommt es, ich sag mal, zur Ehescheidung, das heißt Gericht, das heißt Verschleppung nach Assyrien. Andererseits aber wirbt dieser Gott immer wieder um dieses Volk. Und immer wieder erinnert Gott sein Volk daran, erinnere dich doch mal, wie habe ich mich um euch gekümmert, immer und immer und immer wieder. Erinnert euch doch einmal, wie habe ich euch geführt durch die Wüste Sinai hindurch. Dann beim Einzug ins Land, als ihr das Land erobert habt, und dann nach Jahrhunderten des Abfalls in der Richterzeit, da habe ich euch wieder einen König gegeben nach meinem Herzen, einen König namens David. Und je weiter wir im Buch Hosea vorankommen mit Lesen, desto mehr spitzt sich dieses Werben Gottes um sein von ihm abgefallenes Volk zu. Umso mehr spitzt sich dieses liebende Ringen, dieses liebende Werben um diese hurerische Frau zu. Ja, und dann kommen wir zu Kapitel 11. Wir hatten es ja auch gelesen, Hosea 11. Hier wechselt Gott sogar die Bilder. Nicht wahr? Vor allem hatte Gott mit dem Bild von Mann und Frau gesprochen. Aber hier gebraucht er das Bild von dem Vater und einem Sohn. Das heißt hier, als Israel jung war, da liebte ich ihn, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hosea 11, Vers 1. Denken wir in diesem Zusammenhang etwa einmal an 2. Mose, Kapitel 4. In diesem Kapitel bekommt Mose von Gott den Auftrag, nach Ägypten zu gehen, um dann eben sein Volk aus dem Haus der Knechtschaft herauszuführen. Und dort sagt dann der Herr, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Und ich sage zu dir, also zu dem Pharao, lass meinen Sohn ziehen, dass er mir diene. Weigerst du dich, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen Sohn, deinen Erstgeborenen töten. Mit anderen Worten, Israel wird hier auch dem Pharao vorgeführt als der Bundessohn Gottes. An ihm erfüllte Gott seine Verheißungen, die er Abraham, Isaak und Jakob gegeben hatte. Und jetzt greift Gott ein und rettet seinen Sohn aus der Knechtschaft aus Ägypten. Wenn wir einmal genau hineinschauen in diese ersten Verse aus dem Buch Hosea, dann wird die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk nicht nur so einfach dargestellt in der Beziehung zwischen Vater und Sohn, sondern es wird weiter entfaltet. Lesen wir mal Vers 3, Hosea Kapitel 11, Vers 3, wo Gott dieses Volk daran erinnert und sagt, ich war es doch, so sagt Gott, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm. Nicht wahr, hier zeichnet sich Gott als einen Vater, der seinem kleinen Sohn das Laufen beibringt. Und wenn das Kind dann stolpert oder hinsinkt, und dann fängt er es schnell auf, und er nimmt es auf seine Arme. Jeder, der selbst einmal Vater oder Mutter war, Und das einmal erlebt hat, der weiß, wie schön das ist, wenn das Kind so ungefähr ein Jahr alt ist. Und dann nimmt man es an der Hand, ermutigt es zu gehen und dann lässt man mal ganz kurz los. Dann geht es zwei Schritte mehr wankend als gehend und dann setzt es sich hin. Meistens ist das nicht schlimm, denn die Windel ist noch recht gut gepolstert und dick. Oder man greift dann eben schnell unter seine Arme und fängt das Kind auf. Und so zeichnet sich Gott hier vor seinem Volk. Erinner dich doch mal. Das war ich für dich. Das tat ich für dich. Eben wie ein Vater, der seinem kleinen Kind das Laufen beibringt. So, Volk Israel, war ich für euch. In den weiteren Versen lesen wir dann noch weitere, noch andere Bilder, in denen Gott seine Beziehung zu seinem Volk illustriert. Etwa Vers 3b, Hosea 11, Vers 3b. Sie haben mich nicht erkannt, dass ich sie heilte. Hier zeichnet sich Gott wie ein Arzt oder wie eine Krankenschwester. Eben, er war nicht nur Vater zu diesem Volk, er war auch Arzt, Krankenschwester, der eben wie so ein barmherziger Samariter immer wieder das Öl seines Geistes in die Wunden dieses Volkes goss. Und noch ein Bild, das Gott für seine Beziehung zum Volk verwendet, eben das Bild des Liebhabers, des liebenden Ehemannes. Auch dieses Bild kommt in diesem Abschnitt zum Ausdruck, Vers 4. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe, nicht mit Stricken aus Hanf, nicht mit Fesseln, sondern mit Seilen der Liebe, so lockte ich euch immer und immer wieder. Denken wir hier etwa an das Hohe Lied, wo wir einmal lesen, dass die Braut zum Bräutigam sagt, ziehe mich dir nach und ich will dir nachlaufen, nacheilen. Man gewinnt den Eindruck hier in Hosea 11, da überschlagen sich die Bilder. Wie soll es Gott denn seinem Volk noch deutlich machen? Vers 4b, noch ein Beispiel, noch ein Bild. Hier sagt Gott, ich hob ihnen gleichsam das Joch vom Kinn oder vom Nacken und neigte mich ihnen zu, um ihnen Nahrung zu geben. Hier wird uns Gott gezeichnet als ein Bauer, der seinem Zugtier, das den ganzen Tag den Pflug durch einen steinigen Ackerboden gezogen hatte, dazu das Joch auf seinem Nacken spürte, natürlich sehr gedrückt war und nun am Abend von diesem Joch befreit wird, dieser Ochse oder dieser Esel, er erfährt Erleichterung. Er bekommt Nahrung, Futter, Wasser. Und nun geht dieser Bauer geradezu zärtlich mit seinem Zugtier um. Als ich diese ganzen Bilder las und mir klar machte, da musste ich an den Ausspruch von Napoleon Bonaparte denken, den er am Ende seines Lebens, er war schon auf der Verbannung auf der Insel St. Helena, zu einem ehemaligen General machte. Er sagte damals, ich sage dir, ich kenne die Menschen, aber Jesus, nein, er ist kein Mensch. Alles an Jesus bewundere ich. Sein Geist beeindruckt mich. Im Grunde gibt es keinen Vergleichspunkt zwischen ihm und irgendeinem anderen Menschen in der Welt. Er ist wirklich ein Wesen in sich selbst. Seine Geburt, seine Lebensgeschichte, seine Lehre, sein Evangelium, alles ist für mich ein Wunder und ein Geheimnis. Alles übersteigt mich. Jesus Christus allein gründet sein Reich nicht auf militärische Macht, sondern auf Liebe. Und bis zu dieser Stunde sind Millionen bereit, für ihn zu sterben. Soweit Napoleon. Nicht, dass dieses so geschah und so geschieht. Das war für diesen Machtmenschen, für diesen Feldherrn ein Rätsel. Wie ist das möglich, sein Reich auf Liebe zu bauen? In vier zarten, schönen Bildern malt uns Gott seine Liebe zu seinem Volk vor Augen. Wie ein Vater, der seinem Sohn das Gehen beibringt. Wie ein Arzt oder wie eine Krankenschwester, die fürsorglich heilt, verbindet. Wie ein Liebhaber, wie ein Ehemann, der seine Ehefrau mit Seilen der Liebe lockt, zu sich zieht. Wie ein Bauer, der sich um seine Tiere kümmert, ihr Joch am Abend nach getaner Arbeit liftet und ihnen zu fressen gibt, sich nun um seine Tiere kümmert. Sehen Sie, das alles ist nur das eine, was wir hier in Hosea 11 lesen. Achten wir einmal darauf, wie die Antwort des Volkes Gottes auf diese zärtliche Liebe ausfällt. In Vers 2 lesen wir es bereits. Sobald man sie, also dieses Volk, rief, wandten sie sich vom Angesicht der Rufenden, also der Propheten, ab, und sie opferten den Baalim und räucherten den Götzenbildern. Das heißt, das Volk Israel, es erweist sich als massiv renitent und rebellisch gegen Gott. Das ist das Furchtbare. Diese werbende Liebe Gottes, sie scheint völlig ins Leere zu stoßen. Sie scheint sich gleichsam nutzlos und damit auch als sinnlos zu erweisen. Sie scheint, sage ich, sich so zu erweisen. Ja, mehr noch. Ihr Lieben, es hat den Anschein, dass Gott, je mehr er um dieses Volk wirbt, desto mehr wendet sich dieses Volk von ihm ab. Und es ist auch nicht so, dass dieses Volk sich einfach deswegen von Gott abwendet, weil es von jemandem anderen mehr geliebt wird. Nicht, das könnte man ja noch nachvollziehen. Da ist doch sozusagen ein anderer, der sich um dieses Volk bemüht. Nein, das ist keineswegs der Fall. Die Merkmale der Einstellung dieses Volkes zu seinem Gott, sie waren ganz schlicht, ganz einfach. Trägheit, Desinteresse, Teilnahmslosigkeit, Unempfindlichkeit, Abgestumpftheit und auch zu einem großen Teil Abgebrühtheit. Und da offenbart sich Gott seinem Volk in seiner Heiligkeit, und das heißt in diesem Fall in seinem Zorngericht. Vers 5b, wir lasen es in Hosea 11. Nun aber soll der Assyrer ihr König werden, weil sie nicht umkehren wollen. Oder denn sie wollen sich nicht bekehren. Und deswegen verkündet Gott dann diesem abgefallenen Volk das Gericht. Hosea 11, Vers 6. Und das Schwert soll in ihren Städten umhergehen und ihre Riegel vernichten, und sie werden ihre Ratschläge verzehren. Du kannst denken, was du willst, das Gericht kommt. Und das würde eigentlich das Ende dieses Volkes bedeuten. Und tatsächlich, nur wenige Jahre später, es war im Jahre 722, werden dann auch die 10 Stämme in die Gefangenschaft verschleppt. Und dort passten sie sich weitgehend der Kultur an. Sie assimilierten sich und gingen dann auch in diesem mesopotamischen Völkergemisch unter. Aber das ist noch längst nicht alles. Die Quintessenz des Urteiles Gottes angesichts des Bemühens, seines Bemühens lautet Vers 11,7. Mein Volk ist geneigt zum Abfall von mir. Wenn man es ganz wörtlich übersetzen wollte, was hier steht, dann könnte man sagen, mein Volk hängt am Abfall wie an einem Pfahl. Es ist gleichsam am Abfall von mir befestigt wie an einem Pfahl. Ruft man es nach oben, so erhebt man sich nicht. Mein Volk, es hängt am Abfall wie an einem Pfahl. Nicht der Gedanke ist, der Abfall von Gott ist gleichsam der Halt dieses Volkes. Aus dem Abfallen von Gott bezieht dieses Volk gleichsam seine Identität. So im Sinn von Gott den Rücken zukehren, dann weiß man wenigstens, in welche Richtung man laufen muss. Abfallen von Gott, gegen sein Wort, gegen sein Gesetz, gegen Gott selbst zu spotten, nicht, das wird dann zu einer Art Volkssport. Wollen wir mal sehen, was Gott kann. Aber das Urteil Gottes, das kommt. Gott lässt sich nicht spotten, es heißt Gericht. Gott erinnert sein Volk daran, wie sehr er es mit seiner Liebe umgab, umhegte. Aber das Volk, es macht aus dem Abfallen von ihm gleichsam einen Volkssport. Das ist in diesem Abschnitt die Grundaussage des Propheten Hosea. Aber sehen Sie, nun stellt sich ja eine Frage. Was hat dieses Wort hier in Hosea 11, Vers 1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, was hat das eigentlich mit Matthäus 2 zu tun, was wir dort lasen? Was hat das eigentlich mit Christus zu tun? Nicht wahr, das Wort, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, das ist doch eine Aussage, mit der Gott seinem Volk in Erinnerung rufen wollte, wie sehr er es geliebt hat. Wie er dieses Volk einst aus dem Haus der Knechtschaft herausgezogen hat, herausgerettet hat. Wie ist das eigentlich zu verstehen? Hat hier Matthäus nicht aus dem Zusammenhang gerissen, irgendein Wort nur zitiert? Nun zunächst sollten wir uns einmal daran erinnern, dass Gott seinen Sohn Israel aus Ägypten gerufen hatte. Er hat es errettet, er hat es befreit aus Ägypten, damit es ihm dienen soll. Damit es sein Knecht sein soll. Damit es ein Volk von Priestern und Königen sein soll, also eben seinen Geboten gehorchen soll. Wir haben es heute gehört beim Lesen der 10 Gebote. So beginnen die 10 Gebote. Gott stellt sich seinem Volk vor als der Gott, der dieses Volk aus dem Haus der Knechtschaft aus Ägypten gerettet hat, befreit hat, eben um ihm, um Gott zu gehorchen und um ihm zu dienen. Aber dieses Volk, so sagt es uns Hosea und so lesen wir es an vielen Stellen, es hatte völlig, total versagt. Dieser Sohn, um den Gott sich so sehr gekümmert hatte, dieser Knecht, der Gott eigentlich dienen sollte, er hat seinen Auftrag, den Gott ihm gab, nicht erfüllt. Und dann gibt es nur die Bundesrache. Oder aber, es muss ein Stellvertreter kommen. Eben einer, der diesen Dienst übernimmt. Sehen Sie, vermutlich wird dies nirgendwo so deutlich wie in dem Propheten Jesaja. Da ist das Thema über Kapitel hin. Nicht in Jesaja 41 in Vers 8 und 9 lesen wir Folgendes. Da sagt Gott, du aber Israel, mein Knecht Jakob, mein Auserwählter, du Same Abrahams, meines Freundes, den ich von den Enden der Erde ergriffen habe und aus ihren entferntesten Winkeln berufen habe. Du bist mein Knecht. Ich habe dich berufen, so sagt Gott zu Jakob. Das Volk Jakob, das Volk Israel, sein Knecht? Und das ging nicht mehr. Israel, es war alles andere als der Knecht des Herrn. Und genau das kommt dann auch zum Ausdruck. Wir brauchen nur ein Kapitel weiterzulesen in Jesaja 42. Dort heißt es in Vers 18: Hört, ihr Tauben und ihr Blinden, schaut her, um zu sehen, wer ist blind, wenn nicht mein Knecht, oder so taub, wie mein Bote, den ich sende. Wer ist so blind wie der Vertraute und so blind wie dieser Knecht des Herrn? Du hast viel gesehen und es doch nicht beachtet. Die Ohren hat er aufgetan und doch nicht gehört. Das war in Wahrheit Israel. Man kann es nur noch in Anführungsstrichen sagen, sein Knecht. Und dann stellt sich eine Frage, ja, gibt es jetzt einen anderen Knecht? Gibt es gleichsam einen Knecht, der hier in den Riss tritt, der das, was eigentlich die Aufgabe des Volkes Israel war, nun übernimmt? Und das ist eine Diskussion, die dann durch die Kapitel weitergeht. Jesaja 43, 44, 45, da wird von einem Knecht Kores gesprochen, aber auch der kann es nicht sein. Wie geht's weiter? Dann kommt man schließlich zu Jesaja 52. Und dort lesen wir: Siehe, mein Knecht, er wird einsichtig handeln. Er wird erhoben sein. Er wird erhöht werden und sehr erhaben sein. Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes, und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Genauso wird er viele Völker in Erstaunen setzen. Dann könnten wir das ganze, hoffentlich bekannte Kapitel Jesaja 53 lesen. Wer ist hier dieser Knecht? Und hier ist der Knecht, der eben um unserer Übertretungen willen, um unseres Abfalles von Gott willen, um unserer Missetaten willen zerschlagen wurde. Und sehen Sie, genau diese Botschaft, sehr kurz, sehr komprimiert zusammengefasst, die vernehmen Sie hier in Matthäus Kapitel 2. Der den Weg Israels, der den Weg des eigentlichen, des ursprünglichen Knechtes des Herrn auf sich nimmt, gleichsam stellvertretend hier in den Riss tritt, das ist nun Jesus Christus. Darum gilt von ihm. Und darum wird in ihm dieses Wort erfüllt. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Der Sohn, der jetzt aus Ägypten kommt, er wird das erfüllen, was Jakob, was Israel niemals erfüllen konnte. Er, Christus, ist der, auf den sich die Verheißungen, die Gott dem Abraham gab, erfüllen. Er ist der Same Abrahams. Das betont auch einmal der Apostel Paulus sehr nachdrücklich im Galaterbrief, Galater Kapitel 3, Vers 16. Nun aber, so lesen wir dort, sind die Verheißungen dem Abraham und seinen Samen zugesprochen worden. Und jetzt erläutert Paulus. Das heißt dann weiter, es heißt nicht und den Samen als von vielen, sondern als von einem und deinen Samen, welcher der Christus ist. Sehen Sie, so ist die Flucht von Jesus nach Ägypten und dann sein Zurückkommen aus Ägypten nach dem Tod des Herodes die wahre Erfüllung, die wirkliche Erfüllung der Verheißung, dass Gott seinen Sohn aus Ägypten gerufen hat, nämlich den Sohn, der den Zweck, nämlich dass man Gott dienen soll als Priester und als König, endlich erfüllt. Volk Israel. Es kümmerte sich, von ganz geringfügigen Ausnahmen abgesehen, nicht um die Geburt des Messias in Bethlehem. Nicht einige wenige Arme aus dem Volk, wie die Hirten, die waren es, die dort den Stall aufsuchten. Ferner gab es noch die Weisen aus dem Osten. Aber die Masse des Volkes, geschweige denn die Herren Theologen, kümmerten sich darum. Ihnen war die Geburt des Königs gleichgültig. Diese Leute, sie kamen auch nicht mal auf den Gedanken, auch nach Bethlehem zu gehen. Und Herodes, er kam auf den Gedanken, aber er hatte was ganz anderes im Sinn. Nämlich diesen neugeborenen König als möglichen Rivalen gleich auszuschalten, eben zu ermorden und zu beseitigen. Und der, dem angesichts all dieser furchtbaren Situation, dieser furchtbaren Lage, es von Anfang an aufgeladen wird, als Knecht des Herrn in den Riss zu treten, das ist der Sohn Gottes, das ist Christus. Er, der Knecht des Herrn, dieser Sohn, er wurde von Anfang an verfolgt. Und so kam er dann nach Ägypten. Und aus Ägypten wurde dieser Sohn dann gerufen. Er wurde gerufen, um damit den Dienst als Knecht des Herrn zu übernehmen und ihn zu vollenden. Und diesem Herrn sei dafür Lob und Dank. Amen.